Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Liebe Geschwister, das ist der Vers, der uns in dieser Predigt interessiert. Er stammt aus dem zweiten Brief des Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Er ist auch das Losungswort, das uns als Adventgemeinde während des gesamten Jahres 2026 begleiten soll. Wir werden uns gemeinsam ansehen, worum es dabei geht. Auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass dieser Vers ein wesentliches Element der Beziehung zwischen Gott und der Menschheit hervorhebt: die Gabe seines Heiligen Geistes. Durch ihn pflegt Gott eine Liebesbeziehung zu uns. Die beste Liebe. Liebe in Hülle und Fülle. Aber wir wollen nichts überstürzen. Schauen wir uns zunächst einmal die Protagonisten an. Die Akteure, die uns hier interessieren, sind auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite wir. Was können wir also über Gott sagen? Naja, nicht mehr als das, was uns die Heilige Schrift offenbart. Denn wenn wir anfangen würden, Dinge über Gott zu sagen, die nur aus uns selbst stammen, wären das reine Hirngespinste. Wir wollen jedoch jede Ungereimtheit vermeiden, soweit dies möglich ist, zumindest für den Moment. Es stimmt, dass unsere persönliche Beziehung zu Gott und dass uns das Recht gibt, über ihn zu sagen, was wir gelernt haben oder was wir einfach denken. Aber das bleibt eine persönliche Sichtweise oder ein persönliches Zeugnis. Natürlich hat das durchaus seinen Platz in unserem spirituellen Leben. Aber was uns hier interessiert, ist die allgemeine Seite. Das heißt, was für die gesamte Menschheit gilt. In Genesis 18 beispielsweise erklärt Abraham, dass Gott der Richter der ganzen Welt ist. Und als solcher ist er dazu berufen, mit Sorgfalt, Sparsamkeit, Angemessenheit und vor allem Gerechtigkeit zu richten. Einige Kapitel zuvor lesen wir im selben Buch, dass Gott unser Schöpfer ist und wir seine Schöpfung sind. Das impliziert von vornherein eine Beziehung zwischen ihm und uns. Der Schöpfer und das Geschöpf. Darum soll unser Handeln diese unauflösliche Verbindung widerspiegeln, die uns am Leben hält. Gott ist nicht nur derjenige, der sich den Menschen offenbart, sondern auch derjenige, der handelt und lenkt. Er ist auch derjenige, der seine Versprechen gegenüber denen hält, die seinen Willen tun. Im Buch Exodus erfahren wir, dass Gott derjenige ist, der die Ungerechtigkeit derer, die ihn hassen, bis in die vierte Generation bestraft. Diejenigen hingegen, die ihn lieben und seine Gebote halten, werden gesegnet und mit Barmherzigkeit behandelt, sogar bis in die tausendste Generation. Im Neuen Testament bestätigt Gott durch die Hingabe Christi ein für allemal, dass er der liebende Vater ist, der sich um seine Kinder kümmert und sich für sie opfert. In der gesamten Bibel zeigt sich Gott treu, beständig in seinen Werten, voller Mitgefühl und gerecht. Wir daneben sind kein Gegengewicht. Wir betrachten uns nicht nur als Krönung der Schöpfung, sondern vernachlässigen auch gerne die damit verbundenen Verantwortlichkeiten. Wir lehnen die Autorität Gottes ab, indem wir uns weigern, seinen Willen zu tun. Wir ernennen uns selbst zu Herren der Erde. Wir lieben Gott, wenn alles gut läuft. Wir erklären ihn für nicht existent, wenn wir mit Situationen konfrontiert sind, die uns überfordern. Oder wir wenden uns an ihn, wenn wir völlig hilflos und verzweifelt sind. Unser Charakter ist so wankelmütig, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Gott anders sein könnte. Und doch ist es ein Glück, dass Gott nicht wie wir ist. Deshalb können wir von ihm abhängig sein. Eine Abhängigkeit, die sich darin äußert, dass er uns den Lebensatem gegeben hat. Er ist es, der sich trotz unseres wiederholten Ungehorsams weiterhin um uns kümmert. Der Apostel Paulus sagt uns, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Meine lieben Geschwister, Gott ist derjenige, der bis zur Sättigung und sogar bis zur Maßlosigkeit gibt. Er schenkt uns nicht nur das Kostbarste, was er hat, sondern auch die Möglichkeit, in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben. Gott gibt und wir empfangen. Er gibt nicht das Überflüssige, das, was ihm nicht mehr wichtig ist. Er gibt nicht das, was er nicht mehr braucht. Nein, er gibt das, was zum Leben notwendig ist. Er gibt aus seinem Wesen heraus. Denn Gott ist Geist, sagt uns der Apostel Johannes. Deshalb können wir leben, weil sein Geist in uns lebt. Der Geist Gottes ist das kostbarste Geschenk, das er uns durch seinen Sohn Jesus gemacht hat. Dank des Geistes sind wir in der Lage, das Wort Gottes zu verstehen, Gott jeden Tag zu erfahren, das Böse zu besiegen, wo immer es seine Krallen ausstreckt. Der Geist Gottes hält uns am Leben, während die Sünde uns zu lebensunfähigen und zum Tode Verurteilten macht. Der Geist Gottes ist diese Flamme, die uns von innen heraus verbrennt und uns vor Freude singen lässt, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Der Geist Gottes hält unsere Lampe am Leuchten. Er führt uns auf dem Weg der Wahrheit bis zu unserer endgültigen Heimat, die unser Herr Jesus für uns im königlichen Haus unseres himmlischen Vaters vorbereitet hat. Deshalb sagt uns der Apostel, dass dieser Geist kein Geist der Furcht sein kann. Schauen wir uns genauer an, was Paulus sagt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und die Liebe und der Liebe und der Besonnenheit. Der Apostel zieht einen eindrucksvollen Vergleich. Ein Fehler, den der Geist gehabt haben könnte, gegen drei wesentlichen Eigenschaften des Geistes Gottes. Im Kontext betrachtet vermittelt uns Vers 7 dieses Briefes an Timotheus, dass Paulus seinen Schüler unbedingt ermutigen möchte. Da er wahrscheinlich sein Ende nahen spürt, tut Paulus das, was zu tun ist. Er ermutigt Timotheus durch seine Schriften, die pastorale und apostolische Mission fortzusetzen, die er selbst im ersten Jahrhundert nach Christus in ganz Kleinasien begonnen hat. Hier in diesem zweiten Brief wird Paulus persönlicher. Er teilt Timotheus, ein Name, der mit Ehre Gottes übersetzt werden kann. Also er teilt Timotheus von Anfang an seine Gefühle ihm gegenüber mit. Er ermahnt ihn, die Gabe, die er von Gott erhalten hat, wieder zu beleben. Er erklärt ihm, worin diese Gabe besteht und was alles auf dem Spiel steht. Wenn Timotheus diesen Brief liest, kann er gar nicht anders als entsprechend zu handeln. Daraus ergibt sich für uns die Frage, was sollen wir tun, wenn wir erfahren, was Gott alles für uns getan hat? Wir werden am Ende unserer Predigt auf diese Frage zurückkommen. Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die Merkmale dieser wunderbaren Gabe Gottes. Paulus sagt, der Geist ist kein Geist der Delias. Das ist das griechische Wort. Dieses Wort, das Luther mit Furcht übersetzt, kann auch mit Feigheit übersetzt werden. Ein Synonym für Feigheit ist Mutlosigkeit. Ihr werdet mir zustimmen, dass wir uns hier ein wenig vom Wort Furcht entfernen. Wenn ich Furcht höre, denke ich als erstes an Angst. Dieses Gefühl, das unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und uns so sehr lähmt, dass wir sogar aus den Augen verlieren, was bereits in uns vorhanden ist. Was Gott uns gegeben hat, ohne dass wir darum gebeten haben. Daher bevorzuge ich die Übersetzung mit Feigheit, weil sie meiner Meinung nach besser zu dem passt, was im Rest des Verses folgt. Sie ermöglicht ein besseres Verständnis der Gedanken des Paulus. Dieser macht durch den Vergleich deutlich, worum es geht. Geist der Furcht auf der einen Seite versus Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit auf der anderen Seite. Paulus sagt uns nicht, dass wir keine Angst haben sollen. Er sagt uns vielmehr, dass der Geist Gottes, der in uns ist, kein mutloser Geist ist. Oh, wie zahlreich sind doch die Situationen, die uns den Willen rauben wollen, mit und für Gott zu arbeiten. In solchen Momenten, sagt uns Paulus, müssen wir uns daran erinnern, dass der Geist Gottes, der in uns ist, sich diesem Zustand widersetzt. Es ist ein Geist, der Schüchternheit und Feigheit vertreibt. Denn es ist ein Geist der Kraft. Das Pneuma ist Bewegung. Bildlich, aber auch wortwörtlich. Wenn ich daran denke, dass das der Geist Bewegung ist, dann habe ich plötzlich Lust zu tanzen. Der Geist ist die Bewegung der Luft. Er ist die Bewegung des Windes. Er ist der Wind selbst. Er ist das Prinzip, das Lebensprinzip, wodurch der Körper belebt wird. Er ist die Kraft Gottes, die man in den Gedanken erkennen kann, die aus seinem Wesen stammen. Deshalb ist er ein Geist der Kraft. Er bringt uns in Bewegung. Das Pneuma Dynameos treibt uns ständig voran, weil es unbestreitbar mit der Kraft Gottes einhergeht. Das Pneuma Dynameos ist der Geist des Menschen, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der ihm die Kraft verleiht. Diese Kraft vertreibt die Furcht aus uns selbst und spornt uns an, sie auch aus anderen zu vertreiben. Der Geist ist auch ein Geist der Liebe, liebe Geschwister. Wenn wir Zweifel hatten, dass der Geist wirklich von Gott kommt, müssen wir diese nun ausgeräumt sein. Denn was Liebe ist, kann nur von Gott kommen. Denn Gott selbst ist Liebe, sagen uns die Evangelien. Und diese Liebe ist es, von der Paulus in 1. Korinther, Kapitel 13 spricht. Er sagt nämlich, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Seht ihr, welche Rolle die Liebe in unserem Leben spielt? Nein, was sage ich da? Welche Rolle Gott in unserem Leben spielt? Seht ihr, welche Bedeutung der Apostel ihm beimisst? Wenn der Geist, den Gott uns gibt, Liebe ist, liebe Geschwister, und Gott selbst Liebe ist, dann ist es Gott selbst, den wir in unseren Herzen tragen. Und diese Erkenntnis muss unser ganzes Leben verändern. Zu wissen, dass der Geist Gottes ein Geist der Liebe ist, bietet uns eine bessere Alternative, als uns auf die Vorstellung zu beschränken, dass wir Herr über uns selbst sind. Alles für uns und durch uns wird von nun an verschwinden. Denn der Geist der Liebe ist es, der uns beseelt. Er ist es, der uns dazu drängt, nicht mehr uns selbst an die erste Stelle zu setzen, sondern vielmehr in unseren Handlungen das Wohl des anderen zu suchen. In diesem Sinne sind wir aufgerufen, so viel Liebe zu geben, wie wir erhalten, soweit dies möglich ist. Der Geist Gottes ist auch ein Geist der Weisheit und der Besonnenheit. Hier gibt es einen klaren Aufruf zur Mäßigung und Selbstbeherrschung. Der Geist hilft uns, wachsam zu sein. Er sorgt für eine ständige Verbindung zu Gott, die uns davor bewahrt, in Exzesse zu verfallen. Er erinnert uns ständig an den wahren und besten Weg, den wir gehen sollen. Mit anderen Worten sagt uns Paulus, dass es uns möglich ist, diese Eigenschaften über unsere sündigen Neigungen zu stellen, wenn wir uns dieser Eigenschaften des Geistes Gottes, der in uns lebt, bewusst sind. Wir können uns von dieser göttlichen Kraft verwandeln lassen, die ständig mit Liebe zu unserem Besten wirkt. Als Paulus diesen Vers an Timotheus schrieb, wusste er genau, wovon er sprach. Etwas früher, im zweiten Brief an die Korinther, der uns überliefert ist, sagt Paulus Folgendes. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. 2. Korinther 4, Vers 8 bis 10. Dazu sind auch wir aufgerufen, meine lieben Geschwister im Herrn. Wir sollen Zeugnis ablegen vom Tod und von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen uns dabei seiner unveränderlichen Gegenwart durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben bewusst sein. Das erwartet unser Herr von uns. Das sollen wir tun, wenn wir uns bewusst werden, was Gott in unserem Leben getan hat und weiterhin tut. Meine Freunde, in diesem Jahr feiern wir das 150-jährige Bestehen der Adventisten in Deutschland. Mit dem Spruch Mut für Morgenkirche ist der Ton bereits angegeben. Wir haben die Gelegenheit, uns gemeinsam mit unseren Glaubensgeschwistern Fragen zu stellen. Was waren wir? Was sind wir? Und was wollen wir sein? Unsere Familie ist dazu berufen zu wachsen, sagte ich letzten Sabbat. Lass uns also gemeinsam darüber nachdenken, was wir tun können, damit unsere Gemeinschaft an dieser wunderbaren Gabe Gottes teilhaben kann, von der Apostel Paulus spricht. Geben wir uns nicht nur mit dem zufrieden, was wir bisher erreicht haben. Denn mit dem Geist Gottes, der in uns lebt, können wir noch Großes vollbringen. Mit unseren Brüdern und Schwestern aus der evangelischen Gemeinschaft teilen wir auch ein weiteres Motto für dieses neue Jahr. Gott spricht im Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Prozess ist bereits in Gang gesetzt worden. Seien wir uns dieser Tatsache bewusst. Seien wir uns der Erneuerung bewusst, die der Geist Gottes jeden Tag in uns wirkt. Bleiben wir wachsam und aktiv. Erstricken wir nicht die Flamme Gottes in uns, damit wir Gefäße voller Liebe sein können, aus denen die Welt nach Belieben schöpfen kann. Weil wir den Geist Gottes in uns haben, lasst uns in diesem neuen Jahr daran arbeiten, Liebe zu geben, die beste Liebe. Liebe in Hülle und Fülle. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, liebe Geschwister, ein frohes neues Jahr in Liebe, erfüllt von Heiligen Geist und voller Überraschungen aller Art. Gott segne uns. Amen.